Digital wird euch präsentiert von Maestro. Installiert, funktioniert.
Wir haben den 22. Mai 2012, Dienstagabend um 7:30 Uhr. Es wird wieder binär und extraordinär, weil auf Radio Stadtfilter fängt das Digitalmagazin an.
Digital, von A wie Apple bis Z wie Suse, alles aus der digitalen Welt.
Am Mikrofon ist der Matthias Schüssler. Heute Abend geht es um OpenStreetMap. Das ist ein Projekt, das geografische Daten sammelt. Ganz ähnlich wie bei Wikipedia werden die Daten von der Community erhoben und stehen dann allen zur Verfügung. Man kann sie gratis in einen Webdienst einbauen, man kann Apps daraus machen und man kann sie auch in gedruckte Werke integrieren. OpenStreetMap hat in der letzten Zeit ziemlich Auftrieb gehabt. Ein paar Unternehmen, die bisher Google Maps gebraucht haben, sind auf OpenStreetMap umgeschwenkt. Apple zum Beispiel, wo jetzt die Landkarte beim iPhoto braucht. Das soziale Netz Foursquare zeigt bei Check-ins von seinen Mitgliedern, die jetzt via OpenStreetMap an. Ein interessantes Projekt, das noch eine grosse Zukunft vor sich hat. Es gibt Leute, die sagen, 2012 wäre das Jahr der freien Karte. Ich habe darum die Gelegenheit wahrgenommen und mit dem Stefan Keller über das Projekt geredet. Der Stefan Keller ist Dozent an der Hochschule für Technik zu Rapperswil. Er entwickelt mit seinen Studenten Anwendungen, die auf OpenStreetMap basieren. Ihr hört das Gespräch im Radio in einer gekürzten Fassung. Im Podcast gibt es das Gespräch jetzt komplett und ungeschnitten. Ich sitze hier beim Tagi mit dem Professor Stefan Keller, Dozent für Informationssystem an der HSR. Das ist Hochschule für Technik Rapperswil. Was machen Sie dort genau?
Ich bin dort Dozent für Datenbanken, vor allem im Bachelorstudium und im Masterstudium Geoinformationssystem. Also etwas, was mit Landkarten zu tun hat.
Was genau? Jegliche geografische Daten, die man irgendwie in eine Datenbank stopfen kann? Oder haben Sie da noch einen Schwerpunkt?
Nein, also es ist schon eine Spezialisierung. Es ist schon zwei Worte Informatik, Geoinformatik, sagt man manchmal. Und das hat mit der Kombination zu tun von Datenbanken. Und dort drin sind die räumliche Daten. Dazu zählt man alles, was einen Raumbezug hat. Das kann auch eine Adresse sein, wo man dann kann geokodieren kann. Und speziell ist dann die Kombination mit einer Art CAD, das heisst das Rendern, das Teilen,
Darstellen. Das
Symbolisieren oder beziehungsweise Visualisieren.
Ein weites Feld, kann ich mir vorstellen. Ist es umgekehrt so, wenn man ein Geografiestudium macht, heute kommt man da noch um die Informatik herum oder ist das ein integraler Bestandteil heute?
Integral wie Mathematik oder andere Grundlagenfächer. Also auf jeden Fall. Es hat auch gewisse Spezialitäten, da die Koordinatensystem und so. Es ist im Prinzip aber letztlich wie Zeit auch ein Datum ist. Und bei der Zeit muss man sagen, meint man jetzt die mitteleuropäische Zeit, meint man jetzt die Sommerzeit und so. Und ähnlich ist es mit den Koordinaten. Kompliziert wird es dann nachher, wenn man es darstellen will und zu wenig Platz auf dem Bildschirm auf der Karte hat. Und das ist dann eigentlich eher das Metier dann von den Kartografen, die aber per se ein kleines Völkchen ausmachen. Also es gibt noch nur noch eine Vertiefung in Kartografie, so wie ich weiss, an der ETH. Das heisst jetzt Geomatik.
Aber eine von der grossen Kunst ist, die vielen Daten, die man da so hat, irgendwie übersichtlich auf einer geografischen Karte darzustellen. Die Daten mit Bezug zu einem Raum, zu einem Ort. Das wird wahrscheinlich immer oder wird das einfacher, wenn die Bildschirme immer grösser werden, oder?
Nein, es wird nie einfacher, abgesehen davon, dass es auf dem Handy dann immer noch funktionieren soll. Also es sind ein paar Handvoll Eigenschaften, die halt die Daten speziell machen. Das fängt an mit der teuren Beschaffung. Also nur schon reins Erfassen. Das ist zwar mit GPS jetzt kinderleicht geworden, aber auch das Erfassen zum Beispiel von einem Parkplatz. Das ist ein anderes Projekt, wo ich dran bin, mit Spezialisten, behinderten Parkplätzen, Rollstuhl, parkfähige Parkplätze zu erfassen. Was schätzen Sie, was so ein einfach rein erfassen, ein Ausschicken vom Stift, vom Geometerbüro, um mit dem GPS zu sagen, das ist der Parkplatz, der ist bedeckt oder nicht mit dem Attribut. Was schätzen Sie, was nur schon ein Parkplatz erfassen kostet?
Ein Parkplatz?
Ja, ein einziger.
Würde ich sagen, 250 Franken.
Kommt nicht, es kommt nicht. Es sind 200 und ja. Wenn es jetzt 10'000 Parkplätze sind, kann man hochrechnen. Und das gibt jetzt ein Gespür, wie aufwendig das ist, so die Daten mal zu erfassen. Und dann geht es weiter, dass es grosse Datenmengen sind. Jetzt, wenn man die ganze Umwelt kartieren will, sind es mehr als nur Parkplätze. Dann will man Gebäude, man will Strassen, man will Strassentafeln und so weiter. Dann ist ein zweiter typischer, dass es grosse Datenmengen sind. Und dann das dritte typische ist, dass es dann nicht irgendwie von Menschenhand geschafftes CAD-Teil ist, jetzt irgendein Werkstück, sondern es muss mit der Realität übereinstimmen und dann ist halt entscheidend, ob jetzt eine Einbahnstrasse da ist oder ob die nur von Auto oder einer von Fußgängern begangen werden.
Ja, dass man auch nicht Velofahrer dann plötzlich auf die Autobahn
ganz
schickt.
Genau, oder? Genau.
Ja. Und es verändert sich ja auch laufend. Also die Daten sind ja nicht, kann man mal erheben und dann für die nächsten 20 Jahre so behalten, sondern dann muss man am Ball bleiben.
Ja, es ist zwar also quasi weniger als 10%, die sich ändert, aber es muss einmal jemand merken, dass sich geändert hat, dass jetzt ein Parkplatz nicht mehr Rollstuhlgang ist oder privat geworden ist, das muss dann auch irgendjemand wieder merken.
In welchem Intervall muss man die Daten so überprüfen?
Es gibt kein Müssen. Es gibt zurzeit eher einfach relativ viel, wo sich ums Kartieren kümmert. Fast ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach.
Ja.
Also ist mal der Staat und nur schon der Staat gibt es verschiedene Stellen, wo gewisse Sachen machen. Also dort haben wir jetzt schon zum Teil Mehrfacherhebung von Gleichungen, wo eigentlich könnte zusammenführen könnte. Dann haben wir Freiwillige, auf das können wir hoffentlich noch nachher im Rahmen von dem Crowdsourcing OpenStreetMap-Projekt. Und dann haben wir noch die Landestopographie, wo sowieso alles systematisch auch noch kartieren nach ihren Zwecken. Es ist eher eine Frage von der Organisation, wie gut man sich organisiert. Und das macht dann eben Qualität aus und ob man es für seinen Zweck noch brauchen kann.
Jetzt haben Sie es schon erwähnt, OpenStreetMap, das ist ja so wirklich die eierlegende Wollmilchsau da in diesem Bereich. Sie kann alles, weil man kann jegliche Daten da erfassen, man kann es ganz so darstellen, wie man es gerne will. Also man kann die unterschiedlich rausrendern, das Kartenmaterial. Und dann ist es erst noch gratis, weil das Freiwillige erhebt mit ihren GPS-Logger und ihrer Freizeit und mit viel Enthusiasmus. Und machen da ja zum Beispiel kommerzielle Anbieter, Konkurrenz, Google Maps, wo ja die Daten einkauft und dann weiterverkauft an grosse Dienste. Da wechseln jetzt grosse Nutzer, zum Beispiel Foursquare oder so, wechseln von diesen Google Maps zu OpenStreetMap. Apple hat gewechselt. Mhm. Ist das jetzt so ein Shooting Star, das OpenStreetMap in diesem Bereich?
Es erlebt zumindest die gleiche Phase wie Wikipedia, einfach um 5 Jahre verschoben jetzt durch, nämlich ein rasches Ansteigen von Benutzern und ein immer dichter werden von den Daten. Es ist nicht für jedermann, dass man es verändern kann. Die Leute nehmen vor allem wahr eine Karte, also einfach openstreetmap.org und dort muss man differenzieren, wer mit wem Konkurrenz ist. Ich habe gerade letztens einen Vortrag gehalten an der Geomatik-Tag zu diesem Thema. Wir haben eben wesentlich drei Player, die Google mit ihrem Service- und Datenangebot. Dann haben wir OpenStreetMap mit dem Crowdsourcing-Ansatz, mit dem Wikipedia-Ansatz. Und dann haben wir die amtlichen Daten. Und man muss einfach über, die haben ein spezielles Verhältnis zueinander. Also die amtliche Daten, wenn ich jetzt über das Hausbau oder die Überbauung da sehe, beim Tagi, dann nachher würde ich sicher amtliche Daten nehmen, dann geht es um 10 cm, damit die Glasfassade stimmt und so. Andererseits könnten gerade die amtlichen Daten dann sehr wohl davon profitieren, dass OpenStreetMap-Nutzer Fehler merken und nicht direkt zurückmelden, sondern in ihrer, im OpenStreetMap erfassen. Und da müsste jetzt eigentlich jetzt, da haben wir Welten zwischen ihnen von den traditionellen Vermesser und Geodäten, Topografen, die einfach ihren Job machen. Und dann haben wir da eben das nicht klar definierbare OpenStreetMap-Projekt. Und dann haben wir Google Maps, wo ein gratis Angebot anbietet, wo ich jetzt aber zum Beispiel sehr ungern würde sehen auf einer Gemeindes-Webseite, weil ich will als Steuerzahler weder Werbung sehen auf dieser Gemeindeseite, und die wird kommen und kommt noch mehr bei Google Maps. Nur wo, und wenn man keine Werbung will sehen, dann zahlt eine Gemeinde $10,000 pro Jahr, damit die Werbung nicht kommt. Dann zahlt man quasi in den USA ein Geld, das man ganz gut besser einsetzen könnte. Mhm. Dann ist es eine Art wie ein Wettbewerbsverzerrend, wenn das eine Gemeinde der Einfachheit haben würde machen.
Ja, also man kann sagen, es gibt wahnsinnig viele Einsatzgebiete, und durch das ist es auch schwierig, jetzt zu sagen, wo man welche Datenquellen jetzt kann brauchen. Also für gewisse Fälle ist es klar, wenn ich irgendwo einen Grenzstein setzen will, dann nehme ich da dafür nicht OpenStreetMap und auch nicht Google Maps, sondern dann nehme ich die offiziellen Daten. Mhm. Und wenn ich aber eben im Navigationsbereich, also so Bereich Autonavigation oder auch Velo- und Wanderkarten, dort ist OpenStreetMap ja ein grosser Konkurrent, eben, weil man heute ja auch offline sehr gut kann brauchen, Material.
Genau.
Ist das so die Paradeanwendung im Moment von OpenStreetMap, oder gibt es da noch anderes?
Also das Interessante an OpenStreetMap ist ja, wie gesagt, dass jeder kann erfassen, was er will. Und wenn ich jetzt den Brezelstandort erfassen will, dann kann ich das tun. Ich sehe es einfach nicht auf der Karte. Und wenn man dann entsprechend das technische Know-how hat, kann man es dann wieder rausziehen. Ich arbeite an Services, wo ich den Geomatik- und Geoinformatik-Studenten kann zeigen, wie sie es können in ihren Projekten nutzen und mit den amtlichen Daten kombinieren, also Planer, Landschaftsplaner, Raumplaner zum Beispiel. Also von dort her muss man sehen, OpenStreetMap ist primär einfach mal der Spass, dass man meistens noch nicht erfasste Gebiete selber kann erfassen und dann kann sagen, das ist jetzt das, was ich erfasst habe, und das ist zurzeit auf dem ländlichen Gebiet noch der Fall. Und dann sieht man primär die eine Karte, und das Ganze ist von Freiwilligen gemacht, die also jetzt auch an Grenzen würden stossen, wenn jetzt der Tagi würde eine App machen und die Standardkarte würde nehmen, dann wäre es dann schnell zu viel benutzen, sodass die Infrastruktur, die auch von Freiwilligen übrigens ja betrieben wird, die technische Infrastruktur, dann wäre die rasch überlastet, dann müsste man wechseln zu MapQuest, so, dann gibt es wieder so halbkommerzielle Anbieter. Mir ist auch noch wichtig, dass OpenStreetMap nicht frei wie ein Bier ist, sondern es ist eine virale Lizenz, also man muss es immer zitieren, und was man damit ableitet, muss man, wenn man es wirklich weiterverarbeitet, auch wieder freigeben, wenn man darauf ableitet.
Dort ist ja Apple so ein bisschen ins Gerät gekommen,
ja, genau.
Die haben es benutzt, aber nicht ausgewiesen, und das ist eigentlich
ganz genau
ein Verstoß gegen die Lizenz.
Ja, und das hat man dann gefunden, es gibt eine lustige Anekdote dazu, ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Schon immer haben ja die kommerziellen Anbieter, also Orel Füssli, Kümmerli Frey oder wahrscheinlich auch die amtlichen, die Swisstopo, haben ja Karten, also Ostereier oder so Fallen eingebaut, wo man dann merkt, die Straße, die ist extra falsch angeschrieben, ja. Oder nur so die.
Also, dass wenn jemand Daten klaut, dass man das anweisen kann.
Und bei Apple ist jetzt passiert, dass ein Mapper, also einer, der bei OpenStreetMap aktiv mitmacht, dass der beim CERN, der kleinere Der Beschleuniger hat, ja, einen witzigen Namen. Da haben sie eingetragen als unterirdischen Dienstweg, und, aber mit der Höchstgeschwindigkeit, die auf Autobahnen üblich ist, aber nicht 120, sondern 374 Millionen Kilometer pro Sekunde.
Ja,
und genau. Dann, der Eingeweihte hat dann gemerkt, dass die haben da Lichtgeschwindigkeit als Höchstgeschwindigkeit eingetragen. Und dann ist das in einer Phase gewesen, wo das wirklich noch die Daten zwischen letztes Jahr, zwischen März und September, dann von Apple übernommen worden sind, gell? Und dann ist plötzlich eine Autobahn in Genf im Gelände gestanden, mit Höchstgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit. Und dann hat man also nur von dem her, ja, gesehen, dass sie es tatsächlich genau haben, ohne es deklarieren.
Genau, und das, wenn man das nicht macht, eben wird man je nachdem als Autofahrer dann auch immer dann gelenkt, wo man nicht will landen. Ja. Wie ist das jetzt aus wissenschaftlicher Sicht? Sind die Daten einfach spannend, weil man da viel damit machen kann, weil man die gut auswerten kann, oder weil man da vorführen kann, wie man so Anwendungen bauen kann, oder wie
benutzen Sie die? Ja, ganz genau. Einer der schwierigen Punkte von Geodaten bisher war, dass es nicht zugänglich waren. Es gibt jetzt zwar ein Gesetz, ein Geoinformationsgesetz, wo das verlangt, also natürlich mit entsprechenden Klauseln, dass der Staat noch für die Bearbeitung kann verlangen und so weiter. Aber es ist extrem mühsam gewesen, und jetzt noch so Geodaten konsolidiert können, am liebsten von einer Stelle zu beziehen. Und der Moment, wo ich realisiert habe, wie einfach das ist, bei OpenStreetMap so Daten eben im technischen XML-Format einfach ohne Wenn und Aber, ohne Adresse hinterlassen können, runterladen. Und zwar einfach die ganze Schweiz, oder wenn Sie wollen, Europa oder die ganze Welt in einem Stück, ist das ein Riesensegen gewesen, plötzlich für meine angewandte Forschung.
Also ein Datenfüllhorn, wo man da die Studenten drauf jagen kann.
Ganz genau.
Was machen dann Ihre Studenten so mit diesen Daten?
Also, das eine ist, dass es darum geht, die Geodatenbanken zu testen, wie schnell sind sie bei grossen Datenmengen, wie kann man noch die Datenbankzugriff noch beschleunigen, wie kann man widersprüchliche Anfragen von der Performance her, also eine komplizierte Anfrage, die wenig Daten zurückgibt, bearbeiten, oder aber eine einfache Anfrage, die dann auf einen Schlag dann 100 MB oder noch mehr Daten zurückgibt. Wie kann man das effizient verwalten?
Also gute Programmiertechniken, genau, beibringen.
Genau, ja. Das ist ja auch, ja, wenn ich darf, das noch einer der Schwerpunkte Software Engineering, Softwareentwicklung, einfach Softwarehandwerk, ist ja in Rappi an der HSR einer von unseren Schwerpunkten, von unseren Markenzeichen. Mhm.
Wie würden Sie denn jetzt so, was Sie so in der täglichen Nutzung von diesen Daten festgestellt haben, wie sind die Daten im Moment, OpenStreetMap für die Schweiz bezogen, kann man die brauchen? Sie haben gesagt, auf dem Land aussen gibt es noch so ein bisschen Lücken, aber kann man mit wahrscheinlich blind sollte man sich nicht darauf verlassen, aber kann man da heute eine gute Anwendung drumherum bauen?
Eine gute Anwendung heisst immer so gut, wie man sie will, gestalten will. Und von dem her ist es so meistens mehr als nichts, mehr als gar nichts. Also in gewissen Bereichen, in den städtischen Bereichen, wie Sie geschrieben haben im Tagi-Artikel, sind sehr gut. Also in Bern, Zürich sind ausgezeichnet vorhanden. Und bei anderen in ländlichen Gegenden, oder auch wenn man systematisch jetzt will, Bars oder so zum Beispiel abfragen, dann merkt man, dass auch in der Stadt Zürich nach gewissen Quartieren, so richtig Öhrlichen raus, noch zu wenig Bars eingetragen haben. Dort bin ich sicher, dass erst weniger als die Hälfte von der Bars drin ist. Aber wie gesagt, es ist einfach mehr als gar nichts. Das ist wie wenn Sie rausgehen und sich einen Passant fragen, wo das durchgeht, dann sind sie froh, wenn sie irgendjemanden treffen, der ungefähr sagt, wo durch, als dass sie alleine irgendwie in der Pampa sind. Mhm.
So bei einem offenen Modell, also wo alle können mitmachen können, crowdsourced, hat man ja bei Wikipedia gesehen, dort gibt es auch Gefahr von Manipulation oder von Vandalismus oder von Leuten, die halt absichtlich wollen, Projekt schädigen oder es lustig findet, irgendwelche Leute an die Tiere zu leiten. Sehen Sie die Gefahr jetzt auch bei OpenStreetMap?
Also die Gefahr ist überall bei diesen Crowdsourcing-Projekten da, aber die Erfahrung, die ich bis jetzt gesehen habe, ist, dass es relativ rasch gemerkt wird. Also es gibt dann so Werkzeuge rundherum, wo man kann das Gebiet beobachten kann, wenn etwas sich ändert. Es gibt Leute, die dann selber immer wieder drauf schauen. Und, also das Mehraugenprinzip, das funktioniert also ausgezeichnet. Heikler wird es bei politisch umstrittenen Gebieten überall dort, wo Konflikt...
Wo man sich auch politisch nicht klar ist, wo eine Grenze durchgeht, dann ist das natürlich... Ja. Passiert das auch.
Dann kann das dort auch passieren. Man hat auch zum Glück einen Undo-Mechanismus, wo man wieder einen Zustand herstellen kann. Aber... Wie gesagt, man muss Vor- und Nachteile abwägen und also jetzt grosser Vandalismus ist jetzt also noch immer entdeckt worden und zwar in der kürzesten Frist, also sprich in den Tagen sind solche Konflikte erkannt worden. Und man merkt auch OpenStreetMap, ein Unterschied ist zum Beispiel, dass es tagesaktuell ist, wenn man so will sagen, während jetzt amtliche Daten, die sind nie aktueller, je nachdem als, also die topografischen Karten sind einfach nie aktueller als 3 bis 6 Monate, auch in Zukunft nicht. Während man eben bei OpenStreetMap hat man praktisch tagesaktuell, dort werden Baustellen zum Teil eingetragen oder so, die eben tagesaktuell sind. Oder neue Eröffnung von Autobahnen am nächsten Tag ist die garantiert in OpenStreetMap drin. Mhm. Also was jetzt auch passiert ist bei der Westumfahrung jetzt als Beispiel. Und dann in grossen Einsatz ist dann in Krisengebiet. Wenn eine Überschwemmung ist, dann tun also auch oder andere Krisen.
Erdbeben in Haiti.
Haiti zum Beispiel hat man extra OpenStreetMap genommen, um können aus Routing können über das abwickeln, wo dann plötzlich jene Brücken und Strassen nicht mehr befahrbar sind. Dann hat man gleich noch wollen, auch möglichst aktuelle Daten haben.
Reden wir doch über konkrete Projekte. Was macht sie in Rapperswil da für Anwendungen? Kann man die auch schon sehen? Gibt es da Sachen, die man könnte anschauen könnte?
Ja, also ich habe einige Projekte jetzt schon können aufgleisen. Es ist dann immer die Frage, wie langfristig dass man die kann ausbauen und bewirtschaften. Also normalerweise, wenn eine Bachelorarbeit abgeschlossen ist, dann nachher dann muss man abwägen, geht es über in ein Institutsprojekt. Und das Bekannteste, was jetzt gerade auf der Basis von OpenStreetMap-Daten hochaktuell ist, sozusagen eben primär, ist der Turpel, eine Tourenplanung. Turpel.ch. Mhm. Also TOURPL.ch, also Tourenplan. Der Tour besteht aus einer optimalen Kombination von einzelnen Routen. Also es ist, wie man würde, 1000 Mal Google Routenplaner aufrufen, wenn man das Ziel hat, mehrere Standorte zu besuchen. Also ein Außendienstmitarbeiter kann das brauchen oder wenn man möglichst in der kürzesten Frist mehrere Sehenswürdigkeiten abklappern, dann nachher kann man die erfassen und dann tut es einem gerade einzelne Verbindungen mal anbieten und dann sagt man optimieren und dann geht das eben da in den Algorithmus tut das Optimum von dieser Kombination, von diesen einzelnen Zwischenstopp anzeigen.
Hat das zu tun mit dem bekannten handelsreisenden Problem in der Informatik, eben, wo man, wenn man sagt, man einen Routenplan von A nach B, allenfalls neu über C oder so, ist ja einfach, aber wenn man eben sagt, man hat jetzt da 20 Orte, die irgendwie quer über die Landschaft verteilt sind, wo man möglichst effizient ansteuern will, dann kann man das lösen.
Exakt.
Ist aber ja sehr rechenintensiv, oder? Das ist eigentlich hat bis ja häufig immer dann so ein bisschen Kapazität von diesen Maschinen eigentlich gesprengt, da wirklich das Optimum oder die beste Route von allen möglichen zu finden. Was ist da Ihr Trick?
Also das ist genau das Spannende, dass man da nicht jetzt den Anspruch hat, dass es die optimalste Route ausrechnet. Es wird also nicht garantiert, dass es die alleroptimalste ist, wenn man jetzt 100 so Zwischenstopp hätte, sondern
es dann wird es einfach so riesig, dass man es auch heute immer noch nicht kann, vernünftig die Zahlen durch...
Nein, es gibt dann so heuristische, sogenannte heuristische Algorithmen, die Die einfach sagen, dass sie in einer gewissen bestimmten Zeit ein Suboptimum können erreichen können. Aber das Suboptimum, das wäre von Menschenhand nie errechenbar gewesen. Und dann hat man also immer noch, also immer die zweitbeste Stunde ist immer noch als eine, besser als eine, die zufällig zusammengestellt ist. Das ist schon mal das. Wir haben dort Simulated Annealing, also von der Natur inspirierte Algorithmen, haben wir im Einsatz. Und dann hat es noch andere Aspekte, also nur schon zum Beispiel den einfachen Routenberechnung zwischen A und B ist in einer optimierten Datenstruktur, wo auch Heuristiken drin sind und gemäss denen, die das mitentwickelt haben, dort habe ich können auf eine Library zurückgreifen, die von Deutsch entwickelt worden ist. Wenn man das sieht, ist das also vergleichbar schnell wie Google Maps. Solange es nicht 100'000 Benutzer sind, die drauf.
Gut, skalieren ist dann immer noch mal eine andere Frage.
Genau.
Also ich habe das schon mal kurz drauf geschaut. Da lade ich einfach so eine Sammlung von Punkten an, die ich gerne ansteuern möchte. Sehe ich das richtig? Und kommt dann ein Plan zurück über oder so eine Route?
Es gibt zwei Anwendungsfälle. Das eine ist, ich bin eben ein Reparaturspezialist, habe 15 Kunden, die ich im Zürcher Oberland besuchen will. Dann mache ich einen Export aus meinem Outlook, aus meiner Adresskartei in diesem CSV-Format. Und dann lade ich das aufladen und dann kann ich loslassen. Ab heute.
Also ich muss nicht einmal schon selber schauen, wo das ist, sondern es langt, wenn ich einfach die Adresse da einspitzen kann.
Genau, die Adresse werden dann eben geokodiert, also zu Koordinaten umgewandelt im Moment vom Aufladen. Dann haben wir Koordinaten und dann ist das schon alles, was ich machen möchte. Dann nur noch optimieren, drücken und dann nachher kann man es wieder abladen oder ausdrucken.
Also wenn ich am Wochenende meine ganze Familie besuche, könnte ich dort einfach das Adressbuch mal hochladen und dann sagen sie mir, in welcher Reihenfolge. Und wie komme ich dann das zurück über?
Also eben, man kann es wieder abladen als CSV und dann ist es dann noch ergänzt mit den Distanzen und mit den Zeiten. Also gemittelte Zeiten dann einfach. Also mit so Standard, also je nach mit Auto hat man dann einfach eine ungefähre Zeitangabe. Dann sieht man, dann kann man wieder mit Excel öffnen und kann dann sagen, wenn ich beim einen Kunden kann ich dann nachher einsetzen eine Stunde, dort bin ich anderthalb Stunden und dann habe ich gerade planen, ob der ganze Tag aufgeht mit den Kundenbesuchen zusammen. Und eben ab heute neu ist, dass ich nichts aufladen muss. Man kann es jetzt ab heute auch einfach mit Klicken ausprobieren. Mhm. Also man kann dann einfach mit der Maus auf die Straße klicken und dann hat man die Adresse schon, ohne dass man irgendetwas kompliziert exportieren und aufladen muss. Mhm. Man kann es einfach gerade sozusagen Koordinaten zusammenklicken.
Und ist das jetzt einfach ein akademisches Proof of Concept, ist das ein Finger- oder ein Demonstrationsobjekt oder ist da die Meinung, dass man das auch braucht, wenn man andere Dienste braucht? Oder gibt es vielleicht sogar ein Spin-off daraus von einem am Schluss eigenständigen Webdienst, der auch vielleicht Geld verdient?
Ja, also wir sind jetzt am Austesten mit dem sogenannten Freemium-Modell, das heisst, wir begrenzen den freien Bereich, der immer frei wird bleiben, auf 10 Adressen, die man maximal erfassen kann und dann wieder runterladen. Und wenn man mehr als 10 will, dann müssen wir ein Jahresabo dann buchen. Und das also Free und Premium, ist so ein Modell, das wir jetzt am Austesten sind. Und es ist noch schwierig, eine Branche zu finden, die jetzt da ein Zugpferd spielt, weil im Prinzip ist es ja ein Querschnittsproblem über alle Branchen. Die grossen Logistikhersteller haben ihre eigenen teuren Tools und meine Idee ist eine Art wie Doodle. Wo Doodle gekommen ist, hat es auch schon x Planer gehabt, Zeitplaner, aber der Witz, dass man es einfach, dass es frei ist und einfach ist, habe ich jetzt übertragen auf die Idee. Also wir sind da jetzt in der Testphase sozusagen. Sondierungsphase.
Mhm. Aber im Moment betreibt sie das noch selber, aber wenn's, also als Hochschule, aber wenn es dann vielleicht ein Erfolg würde, dann könnte es durchaus eine Idee sein, das dann auszukoppeln.
Ja, und darum ist es auch ausgezeichnet worden als innovatives Projekt.
Genau, der Future Innovationspreis hat es bekommen. Da ist da auch Geld damit verbunden oder ist das einfach rum und
Ja, also es ist nicht rum und her, sondern es hat 5'000 Franken gegeben. Mhm. zusammen mit einem Kollegen vom Institut, der etwas ganz anderes gemacht hat. Und die haben wir gut einsetzen können, um das weiter auszubauen. Da haben wir wieder investiert ins Projekt rein.
Mhm. Gibt es da auch andere Projekte neben TourPL? Also TourPL?
Ja, also das andere, was ich primär auf den Unterricht jetzt ausgerichtet habe, das nennt sich Open Poi Map. Also Poi, das ist Point of Interest.
Ja, Sehenswürdigkeiten.
Eben Maroni-Stände oder was sie wollen. Und Spielplätze zum Beispiel. Und das ist aber eher eben für die Ausbildung gedacht, weil es zeigt, also es macht, es will die OpenStreetMap-Daten die nutzbar machen in GPS-Geräten, sodass man es runterladen kann in sein GPS. Und der Witz von dem ist, dass es nicht fixiert ist auf irgendein POI wie alle anderen Projekte bisher, sondern sie können es mit einer Art XML-Sprache kann man beliebige Abfragen machen und dann die Abfrage eben runterladen. Man kann es dann nutzbar machen im GPS, wie gesagt, man kann es aber auch eben im Geoinformationssystem dann nutzbar machen, sodass es eben zum Beispiel in einer Planung, wo man zwar öffentliche Daten hat, aber zum Beispiel Sitzbänke fehlen dann oder Feuerstellen. Und dann, die könnte man jetzt dann ergänzend dann dazu ins Geoinformationssystem integrieren und dann daraus eine Planung verbessern letztlich. Mhm. Und das ist frei zugänglich für alle. Das Komplizierte ist eben eher, dass es da die XML-Abfrage sprach. Und um das zu vereinfachen, habe ich so einen Permalink-Mechanismus eingebaut. Und wo jetzt letzthin irgendwie in Luzern ein Verein alle Spielplätze, eine Karte von allen Spielplätzen gemacht hat, Stanz, glaube ich, oder so, habe ich geschrieben, ja, man kann das sofort haben, diese Karte. Indem man eben die Spielplätze selektiert und sich anzeigen lässt mit dem Open Poi Map interaktiv oder aber eben sich kann gerade abladen.
Mhm. Open Poi Map, wo finde ich das?
Unter genau dem Namen openpoimap.ch.
Ah ja, das war ja einfach. Ja. Und das hilft mir auch, können wir das sagen, so einfach ein bisschen einfacher die Daten so zu selektieren, die ich gerade brauche, kann man das ganz vereinfacht so sagen.
Genau.
Und bis jetzt ist es. Hat man in seiner App vielleicht irgendeine Kategorie von denen gehabt, aber wenn man dann irgendwie auch vielleicht Sachen will kombinieren oder alle Spielplätze, wo es alle, was weiß ich was, Kinderkrippen in der Nähe hat oder so Kombination. Ja, spannende Sache. Gibt es gerade sonst noch etwas, was man da müsste erwähnen in dem Bereich, was sich in der Schweiz tut oder arbeiten sie auch sonst da international zusammen?
Ja, international informell, also eben mit den Heidelberger, die in diesem Artikel erwähnt sind.
Sie haben gesagt, dass Sie den Herrn Zipf kennen.
Ja, kenne ich sehr gut. Dort bin ich gerade im letzten Jahr besuchen. Er, der eben das europaweite Routing betreibt, auf der OpenStreetMap-Daten. Etwas Größeres, was jetzt dann kommt, ist ein Geosummit. Die grösste Konferenz für die Branche, die sich mit geografischen Daten befasst. Und dort wird zum Beispiel das Projekt, kann man das von aktiven Mappern, die freiwillig dort am Stand stehen, kann man sich das zeigen lassen. Ich habe auch gehört, dass dort eine Veranstaltung gibt im Raum Bern im Juni, wo sie vergleichen wollen, was ist der Unterschied jetzt zwischen der OpenStreetMap und amtlichen Daten. Und Google kennt man ja eigentlich schon. Also das ist etwas und also das sind jetzt die wichtigsten Projekte. Interessanter ist eigentlich höchstens, dass ich bin ja schon lange dabei, ich mache immer wieder so Mapping-Partys. Eine von der ersten habe ich ja gemacht. Die kann man jetzt noch anschauen auf Juhi TV.
Ja.
Wo man einfach quasi nicht für sich alleine erfassen, sondern wo man quasi am Samstagnachmittag zusammenkommt und dann sagt, jetzt machen wir ab, jetzt erfassen wir das Gebiet, dann schwärmt man aus und kommt nach 3 Stunden zurück. Dann tut man dann hockt man zusammen am Computer, so eine Art wie halt die LAN-Party-artig. tut das erfassen und dann gibt es noch gemütliches Beisammensein mit Speis und Trank. Solche Sachen.
Gibt es da auch Verbindungen zu den Geocacher?
Langsam, ja. Also es gibt verschiedene so Kontakte, aber wenn ich jetzt gerade bei der Mapping Party bleibe, es gibt einen Stammtisch in Zürich, also nicht weit von Winterthur, wo auch Winterthurer kommen übrigens als Stammgäste. Das ist zurzeit der einzige regelmäßige Stammtisch von OpenStreetMap, wo sich trifft, jeweils am ersten in der ersten Woche vom Monat. Es ist immer im Wiki ausgeschrieben, typischerweise an der ETH an einem Abend.
Also es gibt auch einfach Fans von dieser ganzen Community. Ja. Klar, sonst würde sie ja nicht funktionieren, aber auch gerade in der Schweiz kann man sagen, wo das, das Konzept, das Projekt auch noch lässig findet und unterstützt.
Ja. Also nochmal zurückkommen wegen internationalen Projekt. Das Open Poi Map hat ein Pendant mit Österreicher Fachhochschule und darum präsentieren wir es auch dort an einer Konferenz, das Open Poi Map unter anderem. Das kann ich noch erwähnen. Und wie gesagt, es gibt noch andere Schweizer Dienste, von Schweizer betriebene Dienste, also jetzt nicht nur die, die ich erwähnt habe, wo die OpenStreetMap-Daten von der Schweiz aufarbeiten. Es ist zum Beispiel eine, wo man kann, wo taginfo.ch heisst, wo man sich kann schlau machen kann, was hat es alles schon für Daten erfasst. Also was hat es nicht, wo das sind, sondern was gibt es alles für sogenannte Tags, also für sogenannte Poys, wo man kann fragen kann, gibt es schon Spielplätze und wenn ja, wie heisst es, wie müsste ich die abfragen?
Also dass ich nicht irgendetwas erfasse, was es schon gibt ganz und dort aber anders heisst, dass es ein bisschen konsistent bleibt. Ja.
Genau.
Wenn wir vielleicht noch ein bisschen in die Zukunft schauen, wie würden Sie meinen, wie beeinflusst die Entwicklung, wie wir mit Daten, wie mit geografischen Daten, Informationen umgehen? Da gibt es ja auch noch andere Stichwort, zum Beispiel Open Government Data, also dass man gerne möchte, dass die Daten, die der Steuerzahler zahlt dafür, dass man die auch brauchen kann, dass die zugänglich sind in irgendeiner standardisierten, gut nutzbaren Form. Mhm. Ich glaube, in Deutschland redet man da auch vom maschinenlesbaren Staat, ist also etwas, was der CCC gerne hat. Oder wahrscheinlich auch Piratenpartei, nehme ich an, dass man da am Schluss, also all die Daten, die ja häufig dann etwas auch mit Geografie zu tun haben, dass man die kann dann zusammenziehen. Und kann man da sagen, dass jetzt so ein bisschen die technischen Notwendigkeiten so langsam vorhanden sind, dass man da kann anfangen kann, zusammenziehen, Daten kombinieren und irgendwie dann wunderbare Anwendungen drumherum bauen?
Also auf jeden Fall. Und also das Open Government Data ist ja breiter angelegt als nur geografische Daten. Die geografischen Daten ist es schon lange ein Thema. Und man sieht da zwei Effekte. Basel-Land hat zum Beispiel Statistik gemacht. In dem Moment, wo sie Daten freigegeben haben, hat sich die Nutzung von den amtlichen Daten vervierfacht. Also das sind meistens in der Baubranche dann Architekten und Planer, die das dann genutzt haben. Dann muss man sich schon fragen, wie hat das vorher können funktionieren? Hat man mit ohne Daten oder mit alten Daten geschafft, nur damit man nicht, nicht zugänglich gemacht hat? Also dort ist ein riesen Potenzial, wenn sich der Staat dort wirklich besinnt darauf, dass er die Basisdienste zur Verfügung stellen würde, dann hat man also einen riesen Nutzen. Ich habe dort letztens einen englischen Kollegen, den Prof. Raper, eingeladen. In London ist das in der kürzesten Frist hat das müssen politisch durchgepaukt worden, die Stadt von London. Und dann sieht man dort ganz witzige Apps, die dann plötzlich entstehen, zum Beispiel mit einer Statistik von Verspätung an einer Haltestelle oder Realtime-Daten, wenn der nächste Bus kommt und so. Das ist gerade das Naheliegendste, wo dann der Staat nur die Echtzeitposition und zum Beispiel für die Verfügung gestellt und dann würde man idealerweise dann den Rest am freien Markt überlassen mit innovativen Informatikern, die dann da witzige Apps drauf könnten machen, wenn es zur Verfügung gestellt würde. Baustellen ist ein weiteres positives Beispiel von der Stadt Zürich, dass sie die bekannt geben. Aber Sie können sich nicht vorstellen, wie schwierig das ist, so Informationen über den Stadtrand raus überzukommen. Ich habe das mal versucht und bin immer noch dran. Und die Anwendung wäre jetzt hochinteressant. Dann könnte man nämlich bei diesem Tourplan-Routenplaner könnte man nämlich bewilligte Sperrungen von Strassen, die ja alle Wochen zum Voraus müssen eingeben werden, das Langstrassenfest. Das ist ja jetzt schon in Diskussion, ob es und wie das kommt. Das wissen eigentlich die Amtsstellen alle. Und sie müssten jetzt nur noch digital zur Verfügung stellen. Mehr müssten sie eigentlich nicht machen.
Und jede Gemeinde müsste es im gleichen Format machen und auf die gleiche Art und Weise. Gibt es da schon die Standardisierung, die man braucht, oder ist man da noch nicht so weit, wie man
also ich glaube, das Technische wäre der kleinere Teil. Also es ist eher einfach noch ein Umdenken nötig, dass man eben Daten nicht nur für sich sammelt, sondern dass man auch digital einfach zur Verfügung stellt. Aber es ist jetzt gleich wie im Format. Es gibt nachher genug Findergeist, wo dann die können zusammen ramisieren. Ja. Also, wie das jetzt schon passiert, so mit Screenscraping, wenn es nicht anders geht.
Ja. Aber so fürs Umdenken könnte eigentlich wirklich am besten helfen, dass man die tollen Demonstrationsanwendungen sieht, wo jeder sagt, ja, auf das will man nicht mehr verzichten, von dem will man noch mehr haben. Ja. Ist das auch ein bisschen darum, dass sie jetzt da bei mir vorbeikommen sind und das auch in der Öffentlichkeit wenden, so ein bisschen vorführen, was es da gibt und was möglich ist und was da vielleicht auch in Zukunft noch könnte kommen?
Ja, das ist schon eines der Ziele, dass man nicht sagt, ihr müsst, ihr seid veraltet oder ihr macht etwas falsch, sondern es geht eigentlich um die Tugenden, die Schweizerischen vom exakt wollen sein und präzise können zu kombinieren mit dem Geist vom Teilen und Mitteilen.
Es gibt ja jetzt auch noch weitere Entwicklungen in diesem Bereich, also technisch zum Beispiel gibt es ja neben GPS jetzt auch noch das GLONASS von den Russen und das Galileo von Europa kommt. Dann haben die Chinesen eins, das Kompass heisst. Also es gibt da auch in Sachen Navigation mehr Möglichkeiten, genauere Daten zu erheben. Hat das auch einen Einfluss? Haben Sie die Entwicklungen auf dem Radar? Spielt das allenfalls auch eine Rolle jetzt bei dieser Entwicklung?
Nein. Also jetzt die GPS-Weiterentwicklung in der Infrastruktur hilft höchstens, die Abhängigkeit der Amerikaner zu reduzieren. Dass man da Ausweichmöglichkeiten hat, das nützt allen letztlich, dass man nicht einfach von einem Tag auf den anderen das abschalten oder verschlimmbessern die Signal. Die Entwicklung vorantrieben wird eher von den GPS-Herstellern selber. Da kann ich eine kleine Werbung machen für eine Firma, eine Schweizer Firma, die GPS herstellt, wo algorithmisch besser werden, wo plötzlich dann im Bereich unter 4 Meter kommen, wo dann schon interessant wird, dass man plötzlich mit einem normalen GPS-Gerät, wo 150 Franken so ein Set kostet, das von der Thalwiler Firma, dass man dann plötzlich Zentimeter genau oder Meter genaue Daten hat und das verbessert dann einfach die schon Genauigkeit. Aber Sie müssen sich bewusst sein, die GPS-Daten werden nochmal abgemalt, sozusagen, weil wenn man eine Strassenachse in der Mitte erfassen will, dann ist man ja nicht in der Mitte gelaufen oder gefahren mit dem Velo, sondern auf dem Fußgängerstreifen oder irgendwie auf dem Veloweg. Also man muss es immer nochmal sowieso von Hand richtig eintragen. Das ist sowieso noch wichtig. Und Qualitätssicherung ist dort immer noch ein Problem. Also wenn Sie das ist immer die Frage, eben wie verlässlich ist das? Und also Genauigkeit ist genügend, also mindestens genügend, um navigieren, genügend, zum Points zu finden. Vorig ist höchstens, dass es das Attribut fehlt und die vollständige Erfassung von der Bars eben zum Beispiel.
Aber Sie haben jetzt nicht das Gefühl, dass wenn man jetzt da mit Galileo zum Beispiel, wenn man die Genauigkeit auf, ich weiß auch nicht, auf 20 cm würde hochgehen, dass man dann nochmal ganz andere Anwendungen könnte machen, die heute nicht möglich sind?
Also wir reden jetzt ja nicht von den Geometern und von den Geodätentopografen, die als Profi das die Marksteine einmessen, sondern wir reden von der breiten Nutzung. Mhm. Und dort wird sich mit einem neuen System Genauigkeit nicht viel verbessern. Nur die Verlässlichkeit, also die Abdeckung zum Beispiel, wird besser. Man hat dann plötzlich besseren Empfang, auch in Häuserschluchten zum Beispiel. Von dem her wird es einfach besser, weil es mehr herum hat. Mhm. Und interessanter ist höchstens ein Gebiet, wenn Sie jetzt auf Positionierung anspielen wollen, dass jetzt mehr Indoor passiert.
Genau. Ja. Das ist also ein neuer Trend, so in grossen Messegeländen und so, dass genau. Man da die Stände findet.
Also in teuren Hotels will man sich orientieren, in den Museen. Nur, dass die noch nicht so viel Geld haben, um so etwas umzusetzen. Oder Messen. Also dort, oder Einkaufszentren namentlich. Also Google merkt man, die stoßen in diese Richtung. Haben aber kämpfen mit dem gleichen Problem wie wir alle. Das ist ein anderer Standbein von mir, von der Forschung, die jetzt nichts mit den OpenStreetMaps zu tun hat, sondern Positionierung mit Hilfe von WLAN. Und es gibt dort verschiedene Ansätze, wo sich keiner so richtig alleine wird können durchsetzen, sondern eine Kombination davon. Und interessant wird es tatsächlich indoor können jetzt navigieren. Und mein Ansatz ist zurzeit eben mit WLAN, in dichten Gebieten wie städtische Gebiete oder eben Messen, kommt man dort auf eine Art Raumgenauigkeit. Mhm. Und dann nachher, das bringt einem schon viel, wenn man ein gewisses Büro finden
will. Auf jeden Fall. Wenn sie jetzt nicht limitiert wären, was Ressourcen, sei es finanzieller, menschliche Ressourcen, die das programmieren müssen, limitiert wären, was wäre da so Ihr Wunschprojekt, das Sie in diesem Bereich würden machen würden? Haben Sie da irgendeine Idee, die Ihnen schon vorschwebt, die aber einfach heute noch nicht so realisierbar ist oder schwierig realisierbar?
Ja, ich würde mir wünschen, so eine Art eine Weiterentwicklung von dem eine Art schweizerisches OpenStreetMap-Portal vorstellen, wo man eben so Baustelleninformationen kann beziehen in homogenisierter Form. Also das heisst, eine, wo alle davon könnten profitieren, Gemeinden würden mit dem gleichen Aufwand, wie sie heute ihre Fax schicken mit den Baustelleninformationen an den Rettungsdienst, die das müssen haben. Dann, anstatt dass vier Fax verschicken, einmal an die Feuerwehr, einmal an den Rettungsdienst und an die Polizei und so, würden sie nur einen schicken und dann würde man über so ein Portal können die Daten beziehen und der Apps, coole Apps davor schreiben für die Spezialisten. Und für die Allgemeinheit hat man eine Art wie eine Alternative von einer topografischen Karte, die nach Schweizer Manier schöne Karte darstellt. Das wäre so ein Ziel, das man könnte einbinden in eigene Webseite oder abladen eben ins eigene GPS.
Sehr gut. Haben wir etwas vergessen aus Ihrer Sicht?
Nein.
Wo man müsste erwähnen.
Also ich danke vielmals für das Interview und für die Gelegenheit. Und ich hoffe, ich habe genug viel Feedback über die Webseiten, die ich da erwähnt habe. Haben wir überall Feedbackmöglichkeiten, dass wir das können verbessern.
Genau. Ganz herzlichen Dank, Stefan Keller.
Und damit sind wir durch. Wie gesagt, das ganze Gespräch gibt es ungekürzt als Podcast und den findet ihr natürlich auf www.stadtfilter.ch. Nächste Woche geht es um Kummerbox Live. Das ist die Sendung, wo ihr ein Computerproblem habt und wir lösen es. Im besten Fall, falls euch da gerade etwas unter den Nägeln brennt, schreibt mir die Frage auf digital@stadtfilter.ch. Braucht die Adressen auch für allgemeine Reaktionen für Lob, Tadel und Themenwünsche. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Sage Tschüss miteinander, einen schönen Abend. Mein Name ist Matthias Schüssler. Hebt euch Sorge.
Digital wird euch präsentiert von Meierstrom. Installiert, funktioniert.